Wait, you want to go out there?
You don't.
It's 1814. Melanin.
Yes?
Slavery is still totally a thing.
Yes, it is.
Might be, like, dangerous out there.
Definitely dangerous.
So how do we stay out of trouble?
Well, I'm not the right person to ask.
Okay, well, when you go somewhere dangerous, what do you take?
First door on the left, second right, under the stairs, past the bins, fifth door on the left.
What's there?
The wardrobe. Pick a dress.
So the TARDIS has dresses and likes a bit of trouble. Yeah, I think I'm low-key in love with her.
Me too.
So what are the rules?
Rules?
Yeah. Travel into the past has got to be rules.
If I step on a butterfly, it could send ripples through time that mean that I'm not even born in the first place and I could just disappear.
Definitely. I mean, that's what happened to Pete.
Pete?
Your friend, Pete. He was standing there a moment ago, but he stepped on a butterfly. Now you don't even remember him.
Shut up. I'm being serious.
Yeah, so is Pete.
You know what I mean? Every choice I make in this moment, here and now, could change the whole future.
Exactly like every other day of your life. The only thing to do is to stop worrying about it.
Okay. If you say so.
Pete, stop worrying. Yes, not,
sir. Do you want to help me? Do you want to stand here, stamping your foot? Because let me tell you something. I'm 2,000 years old, and I've never had the time for the luxury of outrage.
Komport 693, Köpenix. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 693. Komport, den ich am heutigen Freitag, dem 22. Februar 2019, der anfangs ein bisschen nieselig und jetzt grau und kühler. Freitag ist Tag 53, KW 8 haben wir. Die Intros entstammen der dritten Folge der 10. Staffel von Dr. Wer noch gleich. Was ihr hier aber wieder auf in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Dr. Who-Zitate, sondern wieder die üblichen drei Teile, wo ich zwei Teile mich mit politischen Meldungen auseinandersetze, einem Teil, wo es technische Meldungen inklusive dem Urheberrecht aus der EU gibt. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr jetzt am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die ich nenne, ist Technik-Ecke, wobei die Technik da einen eher kleineren Anteil von hat, mit ein paar Fanboy-Meldungen. Dann lasse ich mich länglich über das EU-Urheberrecht aus und mehr. 5 Grad, Passing Cloudsige, quite cool Greetings. Die 5 Grad kommen dann jetzt wie 2, Wind macht 17 km/h Northeast und den ganzen Rest fangen wieder Weser Pro. Da ist es Stand 7.30 Uhr, 5 Grad Overcast mit Drizzle jetzt von 0,0 mm pro Stunde. Die 5 Grad Feels Like 2, Taupunkt 3, Humidität 89%, Druck 1034, vom Gerät gemessen 1033, der Wind macht irgendwas zwischen 11 und 20 km/h. Ja, die Vorhersage stimmt, es wird ein bisschen weniger warm. Nochmal, aber hey. So, kommen wir dann bei der Fanboy-Ecke an. Die Fanboy-Ecke geht damit los, dass am Freitag Apple verkündet, dass Entwickler ASAP Zwei-Faktor-Authentifizierung auch für ihre Entwickler-IDs aktivieren mögen, was dann insofern komisch ist, als man ja eine richtige Zwei-Faktor-Authentifizierung eigentlich nur machen kann, wenn man ein iOS-Gerät mit dem jeweiligen Account verbunden hat. Und da sagen ganz viele, also das mache ich doch nicht. Ich nehme doch nie meinen Applikations-Einwerf-Account und hau den auf irgendein Gerät als iCloud-Account drauf. Den will ich ja gar nicht haben. Turns out, es gibt da einen Weg, wenn man den Account sich als Zweit-Account irgendwo reindingst in einem iOS-Device. Ja, die beendete Störung ist beendet. Dann kann man zumindest die Zwei-Faktor-Meldungen dann doch bekommen. So, und da dödelt Apple jetzt gerade irgendwie relativ kurzfristig dran herum. Was dann umso mehr die Frage aufwirft, aus welcher Ecke kommt das denn? Wilde Mutmaßung, hat das vielleicht irgendwas mit den Entreprise-Zertifikaten zu tun, die da eben missgebraucht werden? Was ja jetzt neulich da mal in der Öffentlichkeit rumgeworfen wurde. Also ja, offiziell wissen wir da nichts von. Aber also die Vermutung, dass es da irgendwas mit zu tun haben könnte, sind zumindest nicht fernliegend. Es ist dann übrigens um 8. So, dann hätten wir am Montag ein paar QO-Rüchte. Und zwar habe ich mir da einen Tweet geschnappt, wo sie einfach mal alle drin standen. Und nicht irgendwie die Marco Rumors 57 Berichte, die das alles nur breiter treten und dann auch noch, ja, aber in der Vergangenheit gab es, mit dazu packen. Also, als erstes mal iPhone, same size notch, new frosted finish, Lightning can inductively charge other devices, wie zum Beispiel AirPods. So, dass da, dass also die nächste Generation iPhone dann auch induktive selber Sachen senden kann. Okay, AirPower AirPods in 2-in-1H19. Also AirPower und AirPods irgendwann in der ersten Jahreshälfte. Ja, also wenn die doch angeblich schon in Produktion wären, wäre eben März nicht völlig absurd als Termin. 9.7-inch iPad goes to 10.2. New Mini, New Touch. Und also zumindest fürs Mini zeichnet sich jetzt schon ab, dass das vielleicht wirklich nur ein Spec-Bumper sein könnte. Und nicht, dass da irgendwer auf die Idee kommt, da irgendwas reinzudingsen. Ja. New 16-plus-inch redesigned MBP. Okay. New 31-inch 6K Display. Auch okay. Also, ja. So, ich nehme das einfach mal zur Kenntnis. Also, dolle Neuigkeiten. Also, die unteren beiden sind neu. Zum iPhones, dass da irgendwie ein Frosted Finish rauskommt. Keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll. Dass sie weiterhin Lightning haben. Ne? Also ich verweise da auf mich selber und sage, ich glaube nicht, was Gurman behauptet, dass der USB-C tatsächlich im Januar noch eine offene Frage ist. Ich glaube sowieso nicht an iPhone und USB-C, weil da müsste man mir eine Argumentation aufmachen, warum Apple das wollen würde. So, von daher eben, ja. So. Die kann man nämlich auch so einfach runterhandeln, die Gerüchte, und muss dann nicht irgendwie 57 Mac-Rumors-Berichte, die jeden einzelnen Rumor einzeln ausbreiten, sich angucken. So, dann am Dienstag 19.09 Uhr iOS 12 2 Beta 3 16E5201E ist da rausgetropft im Beta-Kanal. Um 19.16 Uhr gab es dann auf dem Twitter-Account Watchers 5.2 Beta 3 16T5201C oder anders ausgedrückt die Entwicklung an dem, was eigentlich auch durchaus 12.3 hätte heißen dürfen. Und dem zugehörigen Watchers findet weiterhin statt. So, ja, wenn das größenordnungsmäßig im März rauskommt, also sagen wir mal Hausnummer in sowas wie einem Monat, dann ist klar, dass da jetzt noch dran entwickelt wird. So, und dass da dann von Zeit zu Zeit neue Beta-Versionen raustropfen aus Apple, mit denen dann die Developer begucken dürfen, ob sie da dann jetzt irgendwie Ecken finden, an denen Apple nochmal was verbessern darf. Ja. So, dann hätten wir noch Gurmack. Gurman hat sich mal zur Zeitschiene, wie sähe es denn aus mit den ARM-Macs, ins Benehmen gesetzt. Und wie sieht es denn eigentlich aus mit das, was ja da Marzipan genannt wurde? In welcher Pipeline, zeitlichen Pipeline steckt das denn? Dass es ein Multi-Year-Project ist, das hat Apple ja auf der WWDC 2018 verkündet. Den Namen Marzipan haben sie dabei ganz bewusst nicht in den Mund genommen. Sie haben überhaupt gar keinen Namen in den Mund genommen. Und also, bla 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 bla. Also im Laufe dieses Jahres würde Apple seinen Entwicklern ein Software Development Kit mit an die Hand geben. Nur auf der WWDC. Bla bla. Um da irgendwas zu machen, bla bla. Ein Jahr später, im Jahr 2020, möchte Apple das SDK auch auf iPhone-Apps erweitern. Also dass die erste Runde Marzipan iPad-Apps ansprechen würde. So frei nach dem Motto, die Dinger darüber heben ist am einfachsten, weil die haben ja ohnehin schon einen größeren Formfaktor drin. Und so ein Mac, der ist ja so tendenziell eher größer als ein iPhone. Üblicherweise. Also den iPhone-großen Mac, wenn da nicht noch irgendwo was in der Pipeline versteckt ist, von dem wir noch nichts mitgekriegt haben, dann ist so ein Mac durchschnittlich größer als ein iPhone. bla 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 bla. So, und da ist also jetzt die Vermutung, auch aus Intel-Kreisen tropft es raus, also 2020 wäre als Umstellungszeitpunkt eher ein da fangen sie an, als ein da sind sie fertig, dass dieser Marzipan-Quatsch da in Richtung Unified App Store, und zwar Unified in Richtung iOS und Unified Binaries in Richtung, du hast da irgendwie ARM-Gedöns. Und du hast da auch ARM-Gedöns und dann läuft das ARM-Gedöns auf der ARM-CPU in dem ARM-Mac in eine Umgebung, die irgendwie verdächtig aussieht, als wäre da einer hingegangen und hätte iOS auf den Mac rübergehoben. Weil genau das ist es. Ja. Also ich habe keine Ahnung, was das werden soll, wenn es fertig ist. Und vor allen Dingen habe ich keine Ahnung, ob dann irgendwann ein Zeitpunkt kommt, vermutet wurde er ja schon länger, dass Apple dann mal irgendwann Applikationen von außerhalb von App Store auf dem Mac den Stecker zieht. So, bisher konnten sie das nicht machen, weil sie hätten sich damit ihre eigene Grundlage komplett zerschossen. Und der Mac App Store ist ja nie so abgehoben wie der für iOS. Was vielleicht auch damit zu tun haben könnte, dass es auf iOS halt erst gar nichts gab und dann nur den App Store. Und jetzt mit den Enterprise-Zertifikaten da einen Weg am App Store vorbei, der so aber nicht gedacht ist. Auf den sie also herabregnen können, ohne dass irgendjemand was kann. Ja, für wie voll. Aber ja, ne, also das gucke ich mir an und sage, ja, okay. So, und dann gab es gestern dann noch Apple will reportedly launch a Kreditkarte this year. Und zwar, dass Apple mit Goldman Sachs zusammen sich tun würde, um da irgendwie eine Kreditkarte zu launchieren. Ja, das genauso wie die Frage, was ist denn eigentlich mit dem News-Subscription-Dingsbums, was ja mutmaßlich jetzt sich abzeichnet, dass da im März vorgestellt werden könnte? Kommt das denn irgendwo außerhalb von USA? Also Apfel-News gibt es nur in einer überschaubaren Anzahl Länder. Von daher ein hier Geld einwerfen, um Nachrichten aus Magazinen zur Kenntnis zu nehmen. Kann ja dann auch irgendwie nicht eine größere Verbreitung haben. Man davon abgesehen, dass mir hierzulande schließlich die Content-Mafia haben, die rumnölt, wenn Google ihre Nachrichten zugänglich macht, dass sie doch dafür Geld haben wollen, dass Werbebegucker auf ihre Webseiten geschickt werden könnten. So, ne, also von daher, ja, das gucke ich mir alles an und sage, ja, ich sehe da jetzt noch nicht, dass das hier irgendwann mal passiert. So, von daher irgendwie was da Kreditkarte. Ja, kommen sie wieder, wenn sie irgendwie Spuren haben, in welchen Ländern da denn was stattfinden soll. Und ich maße mal Mut, Deutschland ist da nicht mit bei, weil der Hey Apfel Pay ist nach Deutschland schließlich auch erst dieses Jahr gekommen. Na, also von daher, ja. Wobei, dieses letzte, also jedenfalls eben, ist noch nicht so lange dabei. Und auch nur bei einer überschaubaren Anzahl Banken und meine ist nicht mehr dabei und von daher, ja. So. So, dann hätten wir hier die Mafia-Ecke, die mit einem lustigen Koalitionsbruch dabei ist, weil die Kotzereiverhandlung ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, also genau genommen irgendwie letztes Jahr waren die Kotzereiverhandlungen gerade durch und es wurden gerade die Ministerposten in der Öffentlichkeit verteilt. Und da musste dann aber die kleine SPD ja noch zustimmen. Und von daher war da noch nichts offiziell. Aber im Kotzereivertrag steht drin, Uploadfilter werde es mit der Regierung nicht geben. So, nun ist der spannende Teil, der ergibt halt auch in der EU da diese Urheberrechtsscheiße. Da stehen zwar Uploadfilter nicht drin, aber Webseitenbetreiber und Webseitennutzer haften dafür, wenn irgendwelche Urheberrechte gebrochen werden. So. Das ist nicht ein Upload-Filter, der da verlangt wird, man haftet halt einfach nur. Ne, da hat der Herr Fotz nicht ganz unrecht, wenn er sagt, das steht da ja gar nicht drin. Aber Herr Fotz, begeben Sie sich mal von, sagen wir, Frankfurt nach New York, ich bin mal nett, 10 Stunden. Ich sage Ihnen nicht, dass Sie ein Flugzeug zu benutzen haben. Ich sage Ihnen nur, was Sie da zu tun haben. So, und jetzt zeigen Sie mir, wie Sie das ohne ein Flugzeug einzusetzen umsetzen wollen. Ja, bitte? Eben. Mal davon abgesehen, der Voss hat dann auch sich noch wieder in der Öffentlichkeit so dämlich lächerlich gemacht. So, ja, und dann kann man auch ganze Zeitungsartikel veröffentlichen. Nein, kann man nicht. Herr Fotz, wenn Sie keine Ahnung haben von Urheberrecht, halten Sie die Fresse. Was sind Sie noch gleich? Weil Sie sind der Berichterstatter für Urheberrecht. Ja, so offensichtlich, wie sie keine Ahnung haben von dem Thema, hätte man vielleicht mal jemanden sie aussuchen können, der nicht nur das nachplappert, was irgendwelche Lobbyisten ihm ins Gehör brüllen, sondern der irgendwie ein eigenes Hirn benutzt. Ja, also jedenfalls, Upload-Filter würde die Regierung ablehnen. Nein, wird sie nicht, weil im EU-Rat, im EU-Ministerrat oder was weiß ich Rat, hat der deutsche Vertreter dem zugestimmt, weil die Bimbis-Regierung hat dem zugestimmt, weil in der Bimbis-Regierung hätte sich Frau Ministerin von Justiz, Frau Barley, nicht durchsetzen können. So weit. Spannend wird es an der Stelle, wenn man dann Thilo Jung folgt, der da aus einem Papiererzeugnis eine Verlautbarung von Herrn Terror-Misier wiedergeben kann, dass in der Geschäftsordnung der zumindest vergangenen Bundesregierungen den Ministern für Finanzen, für was weiß ich und Justiz jeweils ein Vetorecht zugestanden hätte. Nun, Frau Ministerin der Justiz Barley, welches Amt besitzen Sie noch gleich? Und dann wollen Sie sich nicht durchgesetzt haben. Den fucking Upload-Filtern dazu stimmen, ist Koalitionsbruch. Koalitionsvertragsbruch. Aber bei 219a können Sie eine Abschaffung nicht, weil das wäre ja Koalitionsvertragsbruch. Merken Sie es auch? Der Koalitionsvertrag ist für die CDSU immer nur dann gut, wenn sie was will. Wenn sie was will, was im Koalitionsvertrag abgelehnt wird, dann ist der Koalitionsvertrag voll von Arsch und man muss sich nicht dran halten. Könnte man auf die Idee kommen, dann kann man den ganzen Koalitionsvertrag einfach mal in den nächstgelegenen Tonne versenken. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diese abwegige Idee komme. So, also zu gut Deutsch, bei dem Abnick-Verfahren von EU-Urheberrecht sieht es im Moment danach aus, wenn das EU-Parlament nicht irgendwann bei seiner letzten Abstimmung, derer es noch genau zwei gibt, nämlich einmal im zuständigen Ausschuss und einmal im vollen Plenum, kopfschüttelt, intensiv genug, dann kommt die Scheiße. Ja, das Urheberrecht, was es bisher aus der EU gibt, ist noch aus den 90er Jahren. Auf der anderen Seite, die Scheiße, die da jetzt auf dem Tisch liegt, die ist so unakzeptabel, dass die Scheiße gar nicht geht. Da bleiben wir doch lieber bei der Scheiße aus den 90er Jahren. Und dann mögen sich doch alle Beteiligten bei den Lobbyisten und Herrn Fotz bedanken, dass sie da halt Scheiße auf den Tisch gekotzt haben, die man beim besten Willen nicht haben wollen kann. Die, wenn man mal genau hinguckt, auch ganz viele Lobbyisten nicht haben wollen. Na, da mit Lügenschutzgeld. Hat nicht funktioniert in Deutschland, hat nicht funktioniert in Spanien, hat in Belgien, wo es das erste Mal vorbeigesegelt kam, auch nicht funktioniert. Na, die Konsequenz, wenn die Scheiße eingeführt wird, ist, dass Google dann halt nur noch die Urls anzeigt. So, ja, da kommt doch keiner auf die Idee, drauf zu klicken. Ja, aber sobald man da irgendwie mehr als einen Buchstaben aus dem Text, der da Lügen geschützt wird, wiedergeben will, dann kommen da die Verleger und wollen plötzlich Geld dafür. Oder anders ausgedrückt, ja, vergesst die Scheiße doch einfach. Na, und jetzt hier also Koalitionsvertrag, Schmoalitionsvertrag. Ja, Upload-Filter stehen ja da gar nicht drin. Ja, Herr Fotz, von Frankfurt nach New York 10 Stunden. Ich sage nicht, dass Sie ein Flugzeug zu benutzen haben. Wenn Sie einen anderen Weg kennen. No? Oh, bitte. Ich fühle mich verarscht. So, und jetzt fällt eben ganz vielen Leuten eben auch auf, dass da gerade mal wieder Scheiße stattfindet. Und da finden auch Proteste gegen statt. Und das ist ja aber alles nur der Mob. Und das ist ja alles irgendwie da ein Herr Schulze. Er hat sich nicht entblödet, auf Kurznachrichtendienst rumzublubbern. Ja, jetzt kämen ja ganz viele Proteste von Gmail-Adressen. Das wäre ja alles Google. Ja, Herr Schulze, auch Sie sollten sich besser in der Zukunft nicht mehr öffentlich äußern, denn Sie haben gerade gezeigt, dass Sie von gar nichts Ahnung haben. Wenn Sie von gar nichts Ahnung haben, sollten Sie sich auch zu gar nichts mehr ins Benehmen setzen. Na, also ganz vielen Leuten fällt jetzt gerade auf, dass die CDU Ihnen da das Internet kaputt macht. Ja, hallo? Wo haben Sie eigentlich seit Zensursola, nein, vor Zensursola die Zeit verbracht? Zensi, Zensa, Zensursola, das war dieselbe Partei. Na, ich meine, wir haben jetzt da eine Staatsministerin für Bullshit und Digitales, Frau bis hin zu Urheberrechtsverletzungen in allerschlimmstem Ausmaß. Den Titel hat sie bei mir ja auch deswegen wegbekommen, weil sie sich zum Dunstkreis Zensursola mal verbalisiert hatte. Damals noch per Pressemitteilung mit irgendeinem Hinterwinkler von der CDU. Die Pressemitteilung konnte man das letzte Mal, dass ich nachgeguckt habe, im Netz übrigens nicht mehr nachlesen. was nichts daran ändert, dass ich mich an die noch lebhaft erinnere und deswegen Frau bis hin zu Überrechtsverletzungen Bär mit dem Titel bis hin zu Überrechtsverletzungen versehe. Ich bin nachtragend. Ja, wieso? Na, und jetzt haben wir also hier da den EU-Urheberrechtsscheiß und das Einzige, was man mit dem Ding noch machen kann, ist weg damit. Gar nicht. Wenn das da kommt, dann können wir das Internet abschalten. Dann müssen wir das Internet abschalten. Na, die Einzigen, die also Upload-Filter machen können, das sind die großen US-Konzerne. Ja, wenn man dann irgendwie eine kleine Plattform aus EU ist, dann wird man nie eine große Plattform werden können, weil man ist abhängig von großen Plattformen aus US. Ja, geil. Na, wem ist damit geholfen? Ich möchte lösen, niemandem. So, und von daher, mag ja sein, dass da jetzt auch irgendwie 5 EU-Mitgliedstaaten, Niederlande, Luxemburg, Polen, Italien und Finnland kritisieren. Aber es gab zumindest kein Veto. Und wenn die Frau Ministerin der Bundesjustiz, Barley, ihr dem Minister der Bundesjustiz zustehendes Recht des Veto in der sogenannten Bundesregierung nicht wahrnimmt und sich dann tatsächlich öffentlich auf Kurznachrichtendienst rumblubbert, man hätte sich ja nicht durchsetzen können und dann Leute ihr den Koalitionsvertrag vors Gesicht tackern und sagen, sie meinen, sie haben sich nicht durchsetzen können, obwohl sie den Koalitionsvertrag auf ihrer Seite hatten. Warum ist die SPD jetzt noch gleich in der Regierung? Wozu will man die eigentlich noch wählen? Kann man das nicht eigentlich alles sein lassen? Klar kannst du die wählen, aber verarscht wirst du dann trotzdem. Ja, also eigentlich möchtest du die nicht wählen. Also ich möchte die nicht wählen. Ich möchte diese Regierung nicht wählen. Sie ist defekt. Sie ist schadhaft. Selbst aus der Unions-Bundestagsfraktion gab es schon Kritik. Also da kann man jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen, eigentlich will das keiner wirklich. Die einzigen, die sich positiv geäußert haben und dabei dann auch wieder eben voll in den Topf gegriffen haben, ins Klo gegriffen haben, ist die Gemma. So, ja, aber KI wird das schon irgendwie unterscheiden können. Nein, wird es nicht. Bäh, ist das eklig. Na, und das gucke ich mir halt alles an und sage so, ja, also Politik ist manchmal echt unangenehm. Auf der anderen Seite ist es gut zu wissen, wen man denn nie wieder mit einer Stimme belästigen möchte, weil die Parteien uns alle verarschen. Also ich meine, dass die CDU uns alle verarscht, ne? Also wie gesagt, Zensosela. Hallo? Ja, das ist jetzt zugegeben auch schon mehr als 10 Jahre her. Das ändert aber nichts dran, dass Zensosela und Zensosela von den Laien nie eingesehen haben, dass es scheiße war. So, von daher, schön das. Ne? Hätte es damals SLS nicht gegeben, hätte die Scheiße bis heute Bestand. So, mal davon abgesehen, dass die Scheiße inhaltlich dann halt über verschiedene andere Kanäle kommt. Ne? So Upload-Filter hier, dafür ist Zensurheberrecht. Upload-Filter gegen Terrorpropaganda. Liegt ja in der EU auch schon in der Pipeline. Also keine Angst, die Upload-Filter kommen auf jeden Fall. Wenn sie hier abgelehnt werden, dann kommen sie halt da. So, macht euch keine Hoffnungen, die werden nicht aufgeben. Die werden die Scheiße so lange dagegen werfen, bis sie irgendwann mal durch die Wand durch sind. Die schmeißen ihre Scheiße so lange an die Wand, bis ein Loch in selbiger drin ist. Aber hey. So. Kommen wir dann einfach mal in der Am-Ende-Ecke an. Die geht damit los, dass ich am Freitagnachmittag wegen reinleuchtender Sonne den Monitor nicht benutzen konnte, weil wenn die Sonne da drauf sonnt, da ist sogar egal, welchen von den beiden Monitoren ich verwende, den, der nicht funktioniert oder den, der noch eine Röhre drin hat. Da sehe ich auf beiden nichts mehr. Deswegen habe ich dann die sich bietende Gelegenheit genommen und habe die Chorjahre 15 und 17 auf die Folgen verteilt und den Juni dann auch vorher nochmal weggeplant. Festgestellt so, ja, also eigentlich habe ich den Juni gar nicht komplett voll, aber auf der anderen Seite müsste ich da dann tatsächlich, wenn ich die Isa Capellas verteile, dann müsste ich in einer Folge dasselbe Stück Musik zweimal drin verstecken. Nee. So. Das reichte dann beides nicht ganz. Ab November fehlte noch wieder alles. So, dann am Samstag waren es so irgendwas 2 bis 3 Grad und trocken. Meindorfer Weg und zurück, Bus nach Langenhorn. Kam ich bis um 10 auf 30 km/h, 234 Minuten. Dann UKE in Barmbek. beim S1-Bahnsteig-Klassiko und Kapu, weil beim U1-Bahnsteig gab es irgendwie was, Fehlermeldungen von zu wenig Wasser und irgendwie ist ihm nicht warm genug und was weiß ich nicht alles. Und wenn der Automat da schon so rumnölt, dann will ich gar nicht ausprobieren, was der mit meinem Geld macht. Sondern, es gibt da drüben ja auch noch einen Automaten. Vielleicht funktioniert der. Ja, ging. So, dann Berne und Runde bis 14 Uhr gab es dann 54K und 415 Minuten. Und dann habe ich auch noch die Podcast Teil 1 und 2 Planung weitergemacht, indem ich nämlich schon so im Hinterkopf hatte, ja, also ich kann ja mal irgendwie da die zwei Titel von den 12ern und die zwei da und dann irgendwas von den 13ern, ich brauche nur noch einen zweiten von den 13ern, ja, da zack. Und dann irgendwie was noch zwei Folgen mit den 14ern voll belegen, zack, passt. Und damit bin ich dann in der Musikplanung jetzt beim Jahresende bei den Weihnachts- und Sonderfolgen, die ich nicht von vorne belege, sondern die bleiben da erstmal frei und die kriegen dann da mehr oder weniger dynamisch Netherly. Huch. Aber ja, so, also das muss ich nicht jetzt schon verplanen. So, außerdem war dann noch das Problem, dass ich abends ganz doll schlimm müde wurde. So ganz doll schlimm müde, dass ich eigentlich irgendwie sowas wie 19 Uhr schon ins Bett hätte fallen können. Aber ja, also dort so Tropfen, der besteht halt drauf, dass er seinen Zeitpunkt einhalten will. Ergo, ich falle nicht früh ins Bett. So, ich habe dann aber auch ziemlich brettartig durchgepennt. Sonntag waren es dann irgendwie sowas wie 7 bis 8 Grad und ich war bis 10.20 Uhr unterwegs, habe dann 39K und 306 Minuten erreicht. Montag gab es 2 Grad auf Arbeit. Wurde die WTS-Farm umgestellt. Wenn man sich dann also an der bestehenden WTS-Farm angemeldet hat, kam so ein Dialog hoch, der sagt, ja, ist ja schön, dass du dich hier anmeldest, aber in 60 Sekunden wirst du zwangsabgemeldet und ich verrate dir nicht, wo du denn die andere Farm findest. So, dann irgendwann Größenordnung um 7 hatten sie dann den Dialog immer noch um die Meldung erweitert, wo man denn die neue Farm finden würde. Jetzt darf man also im Browser da so einen Citrix-Dingsbums-Store aufrufen. Und sich dann im Browser da irgendwelche Scheiße noch angucken. Sich im Browser anmelden und dann irgendwelche Scheiße aufmachen. So, ey, was soll das eigentlich, wenn es fertig ist? Ja, ey. Fand ich nicht so richtig geil. Und irgendwie funktioniert da Apps wechseln auf der neuen WTS-Farm bei mir nicht. Kein Alt-Tab, kein Alt-Num-Plus. Andere Leute haben das, ich hab's nicht. Ich weiß nicht warum. Ha. So, Mittag gab es beim Speisewagen. Dienstag waren es dann 5 Grad. U1 stand dann mal vor Farmsen sowas wie 3 Minuten und in Farmsen nochmal sowas wie 3 Minuten und kam dann in Wandsbek-Gartenstadt mit sowas wie 5 Minuten Verspätung an. Was dann effektiv hieß, dass es dann, also ich hätte da dann genau zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die offensichtliche, ich hätte einfach nach Lohmühlenstraße weiterfahren können. Die weniger offensichtliche, ich stehe halt 5 Minuten in Wandsbek-Gartenstadt und warte darauf, dass der nächste Zug ankommt. Ich habe die nicht so offensichtliche, ich warte in Wandsbek-Gartenstadt-Methode genommen. Weil Lohmühlenstraße kostet mich auch Zeit, die ich nicht wieder reinkriege. Auf Arbeit gab es bis mittags wieder Sülz. Da habe ich dann ja aus der vergangenen Woche schon gelernt, ja, aber DB brauche ich nicht drauf hoffen. Wenn das auch nur ansatzweise voll aussieht, dann kannst du das vergessen. Entsprechend habe ich dann gleich die Klassiko geholt. Nachmittags wieder Regen. In der Nacht hatte Manitou wieder irgendein Problem mit irgendeinem Carrier. So, da waren sie irgendwie sowas wie 1,5 Stunden von irgendwas kurz vor Mitternacht bis irgendwas kurz nach Mitternacht nicht erreichbar. Boah. So, Mittwoch 7 Grad. Um 10 fiel bei Manitou nochmal für 10 Minuten die Verbindung aus. Das wäre wohl irgendwie eine Nachwirkung von der nächtlichen Störung gewesen. Von der gibt es hier immer noch den Status-Eintrag, der jetzt hier als Push-Meldung wie alle paar Minuten bei mir vorbeigeflattert kommt. Keine Ahnung, warum die Dinger so persistent sind. So, dann hatte ich Mitarbeitergespräch bei Chefe. Da gab es erstmal die Auskunft so, ja, also, dass unser Auftraggeber uns halt nicht beauftragen will, ja. Da gehen wir jetzt erstmal damit um, dass wir den Vorschläge machen, wie wir ein bisschen Zeugs rausnehmen könnten. Dass wir denen sagen, was wir an Sonderleckerfunktionen bei uns eigentlich drin haben, die sie dann gerne woanders beauftragen dürfen. Das werden sie übrigens nicht kostenlos bekommen. Und wenn sie in das Produkt selber Funktionen reingeschraubt haben wollen, dann mit freundlichen Grüßen vor März 2020 die Version. Die anderen Versionen sind eigentlich alle schon durchgeplant, was so die Sonderlocken angeht. Da können sie sich auch auf den Kopf stellen und mit sonst was wackeln. Sehr viel früher wird das nichts. So, und danach, ja, mal schauen. Da findet sich dann schon was. So, dann Mittag Speisewagen. Donnerstag gab es dann bei 8 Grad und Niesel. Auf Arbeit nicht so richtig viel. Also Rufbereitschaft war am Mittwoch, Donnerstag noch, aber das war ruhig. Wie gewohnt, aber die Nacht war trotzdem schlafärmer. Also vor allem bei der Schlaftiefe merkt man das laut dem Sleep. Dem früher mal Nokia Sleep. So, Donnerstag, 8 Grad Niesel, Mittag beim Speisewagen, da zeichnet es sich dann ab, ja, die Frage, ob Rufbereitschaft ja oder nein, die entscheidet sich heute irgendwann. Heißt, ich durfte das Diensthandy noch nicht loswerden. Cool, habe ich das Diensthandy halt nochmal wieder in den Schrank gepackt. Weil ich nehme das doch nicht mit, wenn ich es nicht brauche. So, außerdem ist Tag 745 mit allen Ringen. Nächste Woche habe ich dann noch eine Arbeitswoche und danach bricht dann der Schienenersatzverkehr aus, den ich ja geschafft habe, mit Urlaub zu versehen. Ergo, ich muss da dann nicht jeden Tag drunter leiden, dass ich in Farmsand meine U-Bahn wegfahren sehe. Das wäre ja auch irgendwie scheiße. So, dafür hat die Hochbahn jetzt auch schon große Plakate in Berne hingehängt. Wie es denn jetzt aussieht mit den nächsten zwei Sperrungen? Und zwar sieht es mit den nächsten zwei Sperrungen so aus, dass die jeweils zwei Wochen groß sind und die jeweils letzten beiden Tage geht die Sperrung nicht nur bis Berne, sondern bis Volksdorf, weil sie da irgendwie an zwei Weichen auch noch romantieren wollen. So, ja gut, mir persönlich ist das egal, was hinter Berne ist, weil hinter Berne will ich eigentlich nur ganz selten langfahren. Und von daher, ja, gucke ich mir an und sage, ist okay. So. Also insbesondere angesichts der Tatsache, dass ich da halt Urlaub deponiert habe, trifft mich das halt nicht hart. So, nicht so wie letztes Jahr, wo die März-Sperrung ja irgendwie noch richtig schmerzhaft war und dann die Oktober-Sperrung, dann die nächste, ja auch nicht so richtig geil war. Vor allen Dingen, weil bei der Oktober-Sperrung man dann wirklich noch nicht mal ansatzweise Spuren sehen konnte, dass der Zug da oben hätte erreichbar sein können. Aber hey, so, wo sind wir denn zeitlich? 29 Minuten. Dann kommen wir doch bei Gelegenheit in der Musikecke an. Die Musikecke besteht hier aus zwei Stück Musik von PS22 von 2014 und zwar einmal San Francisco, 2 Minuten 19 und dann I Really Want It, 1 Minute 16. Das, also zumindest aus San Francisco ist hier mit Great Big World gewesen. Und danach gibt es dann aus der Anstalt vom 19. Januar die Deutsche Bahn Vorstandsredevorbereitung in 8 Minuten 6 offen in die Ohren. Und ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt oder irgendeine Form von Reaktionen in meine Richtung loswerden wollen würdet. Die Einladung, dass ihr das per Tweet @compot, per Mail an compiblog@gmail.com oder als Kommentar am compiblog.de unter dem Eintrag zu Compot 693 Teil 3 einstellen könntet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Droh damit, dass ich in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein könnte. Eventuell unter Umständen möglicherweise, wo es dann nicht mehr Februar ist. Wenn denn nichts dazwischen kommt. So, dann viel Spaß mit den zwei Stück Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
I think you should be jamming with us there, boss.
Play for us?
Sure.
1, 2, 3.
Let's go.
Kommen wir mal zu meiner Antrittsrede als neuer Bahnchef. Sagen Sie mal, was haben Sie da bis jetzt für mich?
Ja, ich dachte, Sie fangen an mit, wenn die Deutsche Bahn ein Autohersteller wäre, wären die Lenkräder hinten montiert und die Räder oben.
Schicken Sie mir den nächsten Redenschreiber rein.
Entschuldigung, das ist ein Originalzitat von einem Bahnaufsichtsrat, Klaus-Dieter Hommel.
Vom eigenen Aufsichtsrat. Sagen Sie mal, was ist denn das für ein Laden hier?
Herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Sie haben sich nicht vorbereitet auf das Unternehmen, bei dem Sie neu anfangen?
Ich bin Vollblutmanager. Informationen verlangsamen meine Entscheidungen.
Okay, Moment. Sie hatten gesagt, Sie wollten eine ehrliche Rede zur 25 Jahre Bahnreform und Sie wollten eine schonungslose Bilanz. Das waren Ihre Worte.
Zunächst mal wollte ich eine positive Bilanz. Ich meine, warum sonst hätten wir die olle Bundesbahn vor über 20 Jahren in eine Aktiengesellschaft umwandeln sollen?
Oh, das kann ich Ihnen sagen. Wir wollten das Netz ausbauen, mehr Verkehr auf die Schiene bringen, auch wegen der Umwelt und vor allem den Steuerzahler entlasten.
Ja, dann fangen wir doch einfach mal mit dem an, was wir davon erreicht haben. Und wenn man das jetzt irgendwie blumiger ausdrücken würde, wie würde das denn dann klingen?
Ja, wir könnten sagen, die Bahn ist teurer geworden, unpünktlicher und hat weniger Verbindungen als vorher. Wir könnten sagen, wir haben den Nahverkehr ausgebaut.
Na, das ist eben der Erfolg guten Managements.
Nicht wahr? Ja, das ist vor allem mit dem Geld vom Steuerzahler, den wir eigentlich entlasten wollten. Wir könnten sagen, vielleicht der Fernverkehr.
Ja, der Fernverkehr. Was ist mit dem Fernverkehr?
Der trägt nur wenig zum Umsatz bei. Aber wir könnten sagen, der Gesamtumsatz der Bahn ist gestiegen.
Na, immerhin. Ja, das ist auch was.
Wobei man sagen muss, dass wir fast die Hälfte des Umsatzes mit Logistik im Ausland machen, also mit LKWs auf der Straße. Aber wir könnten vielleicht sagen, dass der Anteil der Schiene am Gesamtverkehr in den letzten Jahren ganz dynamisch... Moment, wir könnten sagen, ich hab's, wir sagen, im Güterverkehr, wir haben die Menge der Transportgüter erhöht.
Na gut, ich höre.
Ja, also es ging sehr weit runter, jetzt wieder hoch und jetzt sind wir auf dem Stand von 1991.
Hören Sie mal, ich kann nicht immer so machen, wenn Sie den Mund aufmachen.
Was soll ich denn machen? Sie haben nach der Bahnreform hunderte von Güterbahnhöfen geschlossen und dann haben Sie tausende von Leuten entlassen.
Und, hat das was gebracht?
Ja, die Gütersparte arbeitet jetzt defizitär.
Warum frage ich Sie überhaupt? Was ist denn mit dem 1994 versprochenen Ausbau der Schiene? Lassen Sie den Unsinn. Raus damit.
Naja, wir haben seit der Bahnreform 17% der Schienen gekappt.
Könnte ich in meiner Rede nicht vielleicht sagen, wir haben die Gleise entbürokratisiert?
Nein. Wir haben sie rausgerissen. Zusammen mit der Hälfte der Weichen. Deswegen habe ich jetzt auch viele Strecken, die nur eingleisig befahrbar sind. Sie kennen ja bestimmt die Durchsagen.
Unser ICE muss leider warten, weil der Regionalzug vor uns noch braucht.
Kenne ich nicht, fliegt die Lufthansa mal drüber.
Sehen Sie, auch deshalb ist unsere Pünktlichkeitsrate...
Ja, bei 76,5%. Die Zahl kennt inzwischen auch jeder. Sagen Sie mal, könnten wir an der Zahl nicht ein bisschen...
Das machen wir doch schon die ganze Zeit. Diese 76,5% erreichen wir doch nur, weil wir Verspätungen bis zu 6 Minuten einfach rausrechnen.
Ja gut, das ist ja jetzt...
Wir zählen auch keine ausgefallenen Züge.
Ausgefallene Züge zählen nicht zu Verspätungen?
Nein.
Das heißt, wir hätten eine 100%ige Pünktlichkeit, wenn überhaupt kein Zug fährt.
Das würde stimmen.
Könnte ich das nicht in meine Rede...
Nein. Aber Sie könnten zum Beispiel sagen, dass wir derzeit 45% mehr Defekte reparieren als noch 2017.
Na, immerhin.
Allerdings fahren die Wagen auch mit mehr Defekten in die Werkstätten. und verlassen die Werkstätten im Schnitt mit 21 Mängeln. Dafür können die Werkstattmitarbeiter aber nichts, denn teilweise können sie den ICE zum Beispiel gar nicht reparieren, weil der noch gar nicht da ist.
Sie meinen, der kommt sogar
zum Reparieren zu spät?
Ich hab Sie gewarnt, Herr von Wagner, ich hab Sie gewarnt.
Oh Mann, Sie sind so streng. Okay.
Na, also gut, dann sagen Sie meine Rede ab.
Okay. Schade, ne? Jetzt, wo die Bahn einen Fahrgastrekord vermeldet.
Was? Warum sagen Sie nicht gleich? Sagen Sie, wie viele Fahrgäste haben wir denn?
2017 haben wir 142 Millionen Fahrgäste befördert.
Das ist fantastisch. Da machen wir gleich eine schöne Grafik.
Moment, da, die haben wir schon.
Gut, wie viele Fahrgäste hatten wir denn vor 20 Jahren?
Ja, 152 Millionen.
Ja, aber dann haben wir heute ja 10 Millionen weniger.
Ja.
Ja, das ist doch kein Fahrgastrekord.
Nein. Aber wir hoffen, dass das Gedächtnis der Journalisten nur bis hier reicht.
Hören Sie, gibt es denn keine Zahl, die seit der Bahnprivatisierung eindeutig nach oben gegangen ist?
Oh doch, die gibt es hier.
Das ist fantastisch. Von 300.000 auf 2 Millionen. Was ist das?
Die Vorstandsgehälter. Da sehen Sie vor der Bahnreform hier, nicht? Da haben Sie als Chef der Bundesbahn 300.000 Euro bekommen, umgerechnet. Jetzt sind wir im Schnitt bei 2 Millionen.
Na, das sind da über 500%. Das ist doch mal was Positives.
Na ja, also im Gegensatz zu Ihrer Bilanz. 1994 sind wir mit 0 Euro Schulden gestartet. Jetzt haben wir über 20 Milliarden Euro Schulden. Und das, obwohl der Bund jedes Jahr Milliarden in die Bahn investiert.
Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die ganzen Ausgaben rechtfertigen soll.
Ach, das müssen Sie gar nicht.
Bitte? Ja, der Bund wird mir ja nicht einfach Milliarden überweisen und dann nicht prüfen, was ich damit mache, oder?
Ja, nein, es gibt schon Kennzahlen, mit denen die Qualität der Bahninfrastruktur gemessen wird.
Ah, natürlich. Von deinem unabhängigen Prüfinstitut. Nicht?
Genau. Das von der Bahn beauftragt wird.
Wir prüfen selber, ob die Zahlen, die wir brauchen, um Geld zu bekommen, stimmen?
Ja.
Lassen Sie mich raten, die Zahlen stimmen?
Woher wussten Sie das?
Aber die Brücken sind marode.
Ja.
Wie geht das?
Naja, Sie sind keine weiteren Prüfungen durch das Verkehrsministerium vorgesehen.
Aber die Brücken sind marode.
Ja, aber wenn die Kennzahlen stimmen, ist das Verkehrsministerium zufrieden.
Hab ich schon erwähnt, dass die Brücken marode sind?
Ja, und sie wären schön blöd, wenn Sie sie reparieren würden.
Was?
Laut Bundesschienenwegeausbaugesetz.
Sagen Sie das nochmal.
Also laut Schienenwege. Sie bringen Bundesschienenwegeausbau.
Nochmal.
Laut Gesetz sind Sie nur verpflichtet, als Bahn für die Infrastruktur zu bezahlen. Der Bund bezahlt den Neubau.
Moment mal, dann würde es sich ja für mich lohnen, Brücken und Schienen kaputt gehen zu lassen.
Ja, natürlich.
Ja, aber das ist ja so, als ob ich einem kleinen Kind sage, wenn du deine Spielsachen nicht aufräumst, dann kaufe ich dir ein neues Zimmer.
Ja, was glauben Sie, warum Sie ständig so neue Hochfrequenz- und Hochgeschwindigkeitsstrecken bauen?
Ja, aber warum macht der Bund denn das?
Ja, das hat sich der Bundesrechnungshof auch gefragt. Und insgesamt die Konstruktion der Bahn als gewinnorientiertes Aktienunternehmen in Frage gestellt.
Moment, also ich bitte Sie, ich meine, also für mich ist die Privatisierung eindeutig eine Erfolgsgeschichte.
Ja. Allerdings hat das Verkehrsministerium bereits abgewunken und hat gesagt, ach kommen Sie, wenn wir die Kritik vom Bundesrechnungshof ernst nehmen würden, dann müsste ja der Bund quasi die Führung der Deutschen Bahn übernehmen.
Das wäre auch absurd, nicht wahr? Dann müsste ja der Verkehrsminister Verkehrspolitik machen.